Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider.
Hallo Billit Unna, ich freue mich heute hier zu sein im Rathaus.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Ja, Sie sind ja auch gerade mit dem Fahrrad gekommen, habe ich gesehen. Das war ein ganz spezielles Rad. Vorne war noch ein bisschen Platz. Was kommt da rein? Die Einkäufe oder die Kinder? Was sind da?
Je nach Anlass. Also morgens vor allem die Kinder, wenn es zur Kita geht. Tagsüber auch eben der Rucksack, Akten, alles, was man so über den Tag braucht.
Das heißt, Sie fahren nicht mehr mit dem VW Elektro, welcher war das nochmal? Ich weiß es gar nicht.
Also mit dem Dienstwagen
mit
Passat.
Mit dem Passat.
Also ich versuche größtmöglich darauf zu verzichten. Mhm. Ich fahre ohnehin gerne ÖPNV, also nehme auch immer wieder die Bahn, das macht Spaß. Nehme jetzt, wie gesagt, häufiger auch das Rad, das Lastenrad. Wenn es gar nicht geht, also größere Distanzen oder es zeitlich nicht ganz anders abzubilden ist, dann auch mal den Dienstwagen, aber immer seltener.
Ah ja, okay, das wusste ich noch nicht. Ja, es ist ja eines Ihrer erklärten Ziele, den Radverkehr bis 2025 auf 30% und bis 2030 sogar auf 40% zu erhöhen. Wie nah dran sind wir da jetzt in Hannover? Haben wir da schon belastbare Zahlen oder Ähnliches?
Es gab ja die Studie Mobilität in Deutschland, die Hannover bei 19% damals, 2017, Anteil Radverkehr gesehen hat. Neue Zahlen haben wir nicht, allerdings, und das ist das Entscheidende für uns, ist, dass wir die Infrastruktur jetzt anfassen. Also wir wollen Attraktivität des Radverkehrs steigern. Da machen wir uns gerade auf den Weg mit Velorouten, versuchen die Attraktivität, die Sicherheit des Radverkehrs zu steigern. Und ich glaube, dass das der eigentliche Weg auch ist, mehr Menschen aufs Rad zu bekommen. Hannover hat eine wahnsinnig gute Lage einfach, die Topografie ist dafür sehr geeignet und gerade die kurzen Wege in dieser sehr kompakten Stadt machen eben das Rad zu einem unschlagbaren Mobilitätsmittel.
Was bedeutet das Velorouten-Netz genau? Also wie weit ist auch die Verwirklichung? Es handelt sich dabei um diese rot gekennzeichneten Fahrradwege, die man jetzt schon überall sehen kann. Können Sie da vielleicht nochmal näher drauf eingehen?
Genau, also die Velorouten sind knapp ein Dutzend Routen, insgesamt 90 Kilometer Strecke. Und da geht es vor allem eben darum, die Sicherheit, die Qualität des Radverkehrs zu steigern, indem wir gute Routen haben, die die Menschen schnell, unkompliziert von A nach B bringen können. Die Entwicklung läuft gerade. Ich hatte kurz nach meinem Antritt ja das Konzept auch vorgestellt, mit dem wir das realisieren wollen. Die ersten Routen sind bereits angefasst. Ziel ist es jetzt bis 2026, 2027 den Großteil schon fertigzustellen. Und das wird tatsächlich etwas sein, wo wir meines Erachtens einen guten Anfasser haben für eben die Steigerung des Anteils an Radverkehr. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, das kann nur der erste große Schritt sein. Es werden noch weitere Infrastrukturmaßnahmen folgen müssen. Das Rad wird in Hannover und in vielen anderen Städten Europas eine viel, viel größere Rolle einnehmen als bisher.
Können Sie noch mal ein Beispiel nennen für ein Velo-Routennetzstück, sage ich mal, Hannover? Ist das schon irgendwo verwirklicht in einer Straße, in einem Gebiet?
Ja, also einige Bereiche bereits. Wir haben beispielsweise am Maschsee bereits die Route erneuert. Wir sind Richtung Anderten unterwegs. Wir gehen in die, verknüpfen sozusagen auch einzelne Velo-Routen mit den Radschnellwegen in die Region, also sprich nach Garbsen, nach Lehrte. Und das werden Entwicklungen sein, die den Menschen auch schon jetzt zeitnah sichtbar werden.
Was mir mal wieder auffällt, ich bin auch gerade mit dem Fahrrad gekommen, es fehlt immer wieder noch an Fahrradbügeln. Also das ist das Problem. Gerade hier habe ich noch einen Parkplatz bekommen von dem Rad aus, aber am Kröpke zum Beispiel oder am Hauptbahnhof oder an der Luisenstraße, da wird es ganz schnell knapp mit Fahrradparkplätzen. Was ist da geplant?
Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, insbesondere deshalb, weil die Fahrräder immer hochwertiger, immer teurer dadurch auch werden, also wertvoller werden, insbesondere Pedelecs, also E-Bikes beispielsweise. Und da möchte man natürlich, dass die dann auch sicher irgendwo verwahrt werden oder angeschlossen werden können, wenn man damit unterwegs ist. Deshalb haben wir ein Fahrradbügelprogramm gestartet, haben 500 Fahrradbügel bereits in den letzten Jahren angebracht zusätzlich, haben jetzt nochmal im letzten Jahr 250 on top, also insgesamt 750 neue Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet untergebracht, sehen aber, und das ist ja so die Situation, die Sie beschreiben, es reicht noch nicht. Deshalb gerade an den zentralen Standorten wie Hauptbahnhof, wie auch an verschiedenen Haltestellen, wollen wir noch weitergehen. Gemeinsam mit der Region sind wir daran, Bike and Ride, Park and Ride Angebote zu schaffen, sodass dann auch eine Verknüpfung einfach stattfindet zwischen Rad und ÖPNV beispielsweise. Ja. Gleichzeitig starten wir mit der Bahn auch eine Offensive am Hauptbahnhof, also mit der DB, der Deutschen Bahn, und wollen dort neben dem Thema Smart City auch das Thema Stauraum, Parkplätze für Fahrräder entwickeln. Also insbesondere die Bunkersituation, die wir da unter dem Hauptbahnhof haben, ist dafür eine ideale Maßnahme.
Der soll genutzt werden zukünftig.
Der soll entwickelt werden als Parkraum, Abstellraum für eben als für gerade hochwertige Fahrräder.
Ah ja. Wie kann das Fahrradfahren sonst noch gestärkt werden? Also was braucht der Bürger aus Ihrer Sicht, um vom Auto aufs Rad umzusteigen? Anscheinend ist es das ja noch nicht, der gut gekennzeichnete Radweg. Was braucht er noch, der Bürger?
Also ich glaube, was entscheidend ist, dass wir es schaffen, wirklich attraktive Infrastruktur zu schaffen. Also Fahrradfahren wird man nur, wenn man sich sicher fühlt, wenn man weiß, ich komme schnell, unkompliziert von A nach B. Ich glaube auch, dass die aktuelle Diskussion um fossile Brennstoffe, also die Preissteigerung insbesondere des Fahrrads, nochmal mein Argument stärker machen, nämlich die soziale Komponente, also preisgünstig, klimafreundlich, platzsparend, all das sind Maßnahmen, wo wir eben das auch die Attraktivität steigern müssen, einmal bei der Infrastruktur, aber auch gleichzeitig mit Informationsmaterialien, Informationskampagnen. Auch das machen wir mit unserer Kampagne Lust auf Fahrrad, sodass wir das noch stärker kommunizieren können. Und gleichzeitig wird es aber auch darum gehen, dass man einfach auch deutlich nochmal den Raum in der Stadt, den Verkehrsraum neu sortiert. Da sind wir gerade dran, einmal zugunsten des Radverkehrs, aber das wird natürlich auch zu Platzveränderungen für das Auto nach sich ziehen. Also im Grunde muss es im Kern auch zu Lasten des Autoverkehrs gehen, dass da mehr Attraktivität eben für ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger erfolgt.
Also weniger Platz für Autos, ganz
richtig,
konkret.
Genau. Also es ist einfach, wir haben endlich viel Raum, einen Verkehrsraum in der Stadt. Und ich glaube, dass viele das Ziel teilen, wir brauchen mehr Radwege, wir brauchen mehr klimafreundliche Mobilitätsangebote und Möglichkeiten. Aber wenn es dann sozusagen um die Frage geht, wie wollen wir denn den Raum verteilen, damit das möglich wird, wagen sich häufig viele Menschen eben nicht an den Autoverkehr ran. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Wir müssen das anders sortieren. Autoverkehre wird es sicherlich noch weiterhin geben müssen. Ich denke da an die Logistik, an Menschen mit Behinderung vielleicht. Also es wird da sicherlich noch Menschen geben, die auch weiterhin darauf angewiesen sein werden, aber nicht in der Masse, wie wir es heute haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, mit ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, da andere Angebote zu schaffen, die Spaß machen, die einen noch fit halten, die auch vielleicht entschleunigen. Auch das ist immer wieder eine Erfahrung, die ich höre, dass Menschen, die aufs Rad umsteigen, einfach dieses entschleunigte Start in den Tag, abends aus dem Feierabend, dann zurück nach Hause, einfach viel, viel angenehm empfinden. Ich glaube, das sind lebensqualitätssteigernde Dinge und die machen auch eine Stadt wie Hannover noch schöner.
Thema Sicherheit. Sie sagten im Wahlkampf, dass Sie pro Jahr die Kreuzungen, die laut Unfallforschung am gefährlichsten sind, umbauen wollen, also sicher umbauen wollen. Wie sieht es da mit der Umsetzung aus?
Also wir haben bereits an vielen Standorten, wo es diese Erkenntnisse gibt zu Unfallschwerpunkten, die Markierungen insbesondere, die Sie ja vorhin angesprochen haben, die roten sichtbaren Markierungen verstärkt, dort an implementiert und sind noch in der weiteren Verwirklichung dieser Infrastrukturmaßnahmen. Das ist für mich auch entscheidend, weil gerade für Autoverkehre ist es entscheidend zu sehen, wo sind die Wege, wie sind sie aufgeteilt, wo sehe ich auch jemanden, wo muss ich vielleicht nochmal drauf achten, also ein Frühwarnsystem zu haben. Und das, da sehen wir auch, das zeigt die Erfahrung und auch die Wissenschaft, lassen sich eben Kollisionen vermeiden. Im Kern allerdings muss es auch an vielen anderen Stellen darum gehen, Verkehre auch noch stärker zu trennen, also Auto von Rad- und Fußverkehr, aber auch Radwege und Fußgängerinnen und Fußgänger beispielsweise.
Okay. Ich will nochmal die Frage stellen, also wie können wir das Ziel konkret erreichen, die autofreie Innenstadt bis 2030? Also wie können wir, also gut, die Innenstadt von Autos frei hat, aber auch generell, wie können wir den Verkehr minimieren sozusagen? Also geht das nur durch Fahrrad und ÖPNV oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, die wir einsetzen können, Anreize?
Also man muss, glaube ich, also das Thema Innenstadt hat natürlich jetzt gerade unter Pandemiebedingungen nochmal eine ganz andere Dimension hinzugewonnen, nämlich dass der Einzelhandel durch E-Commerce, also Onlinehandel extrem gelitten hat, dass sich das Konsumverhalten der Menschen, auch die Bewegung der Menschen in der Stadt insgesamt verändert hat durch Homeoffice und so weiter und so fort.
Der Lieferverkehr zugenommen hat?
Beispielsweise, ja. Richtig. Und das belastet eben auch die Quartiere, also die einzelnen Stadtteile sehr stark. Das hören wir immer wieder. Auch in den zweiten Reihe parken, also auch für andere Verkehrsteilnehmende ist das immer wieder, führt das zu riskanten Situationen. Das heißt für uns, wir müssen, wenn man sich die Innenstadt anschaut, und das war ja mein erklärtes Ziel, nicht nur eine autofreie Innenstadt als Mobilitätsmaßnahme, sondern gerade die Experimentierräume im Verkehr, im letzten Jahr, der Innenstadtdialog, haben nochmal deutlich gemacht, da schlummert richtig viel Potenzial. Wenn wir es schaffen, Räume in der Stadt, die wir so für den Autoverkehr oder für Mobilität in dieser Form nicht brauchen, anders nutzen, also die Autos dort rausnehmen, aber dafür Leben reinbringen, Attraktivität reinbringen, Aufenthaltsqualität reinbringen, dann wird dann ein Schuh draus, dann wird das die Qualität unserer Innenstadt steigern, dann werden sich mehr Menschen auch gerne in die Innenstadt bewegen, dort sein, und schon heute ist es ja so, dass ein Großteil der Menschen mit dem ÖPNV den Weg in die Stadt findet oder auch mit dem Rad, und diesen Anteil noch stärker auszubauen, dass Menschen gerne in unsere Innenstadt kommen, gerne den Einzelhandel nutzen, aber auch gerne dort verweilen, weil dort einfach Aufenthaltsqualität herrscht, das ist sozusagen der eine große wichtige Baustein. Das andere ist, dass wir eben entsprechende Attraktivitätssteigerungen machen müssen. Es bringt nichts, jetzt nur sozusagen ideologisches oder wohlfeiles Gefasel auch aus dem Rathaus im Sinne von, lass doch das Auto stehen und nimm das Rad. Das wird keiner machen, wenn das nicht eine echte Alternative zum Auto ist. Mir bringt das nichts, wenn ich irgendwo strande, nicht vorankomme oder es viel zu lange dauert. Und da setzen wir an. Wir müssen gucken, wie schaffen wir Infrastruktur, sodass eine Person, die von A nach B kommen muss, nicht erst irgendwie eine Odyssee hinter sich haben muss oder die vielleicht sogar waghalsige Radtouren, sondern es muss schnell gehen, bequem und es muss Spaß machen. Und auch kostengünstiger sein. Und wenn man dieses Ranking mal ansetzt, dann rutscht das Fahrrad sehr schnell nach oben, gerade in Hannover. Und dafür wollen wir eben, dass dieses Ranking noch weiter zugunsten auch des Radverkehrs ausschlägt, möchten wir die Infrastruktur verbessern. Da sind wir gerade dran. Und dann wird ganz logisch sozusagen in der Abwägung ganz pragmatisch dann das Auto häufig hinten runterfallen. Und das ist das Entscheidende, was wir brauchen, dass die Entscheidung immer pro Rad, pro ÖPNV ausfällt und weniger pro Auto.
Okay, das heißt, es ist ein Prozess und der ist im Gange.
Es ist ein Prozess und vor allem ist der auch mal sehr individuell. Also man muss sich klar machen, wenn die Stadtverwaltung, auch der Oberbürgermeister Mobilitätsveränderungen vornehmen, dann greifen wir in den Alltag der Menschen ein. Mobilität ist Teilhabe. Menschen haben Teil am Arbeitsleben, an der Schule, am sozialen Leben und das geht nur über Mobilität. Und wir wollen das nicht abschneiden. Autofreie Innenstadt, Mobilitätswende heißt mehr Mobilität, nicht weniger Mobilität. Wir wollen, dass die Menschen teilhaben an der Stadt, dass sie mehr unterwegs sind, aber eben weniger mit dem Auto.
Verstehe. Und wie gehen Sie auf die Händler ein? Sie sagen, dass zum Beispiel eine Stilllegung der Schmiedestraße ihren Umsatz schmälern würden und so weiter. Wie gehen Sie auf diese Sorgen ein? Oder gehen Sie überhaupt darauf ein?
Ja, absolut. Also ich diskutiere, stelle mich der Diskussion. Und ich will das ja auch. Wir müssen darüber reden, wie wir unsere Stadt gestalten wollen. Das ist nicht die Stadt des oder Innenstadt des Oberbürgermeisters, sondern aller Menschen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr legitim, dass gerade Einzelhändler und Einzelhändler, also wirtschaftliche Unternehmen in unserer Stadt natürlich die Frage stellen, was heißt eigentlich die Verkehrs- und Mobilitätswende? Und entscheidend ist, dass sie nicht die Opfer der Mobilitätswende werden, sondern davon profitieren. Mhm. Und deshalb sagte ich ja vorhin, gerade die Schmiedestraße geht es mir nicht darum, dass wir dort Ödnis hinzaubern, sondern wir wollen dort pulsierendes Leben. Wir wollen eine Anbindung der City zur Altstadt, wollen, dass da beide Seiten von profitieren. Wir wollen diesen Durchgangsraum, der historische Kern unserer Stadt ist, der Altstadt, aufwerten, weiterentwickeln und nicht nur als Durchgangsraum nutzen, sondern als Verweilraum, als Aufenthaltsraum. Und der Experimentierraum im letzten Jahr hat gezeigt, dass das gelingen kann, dass da mit unterschiedlichen Angeboten ganz unterschiedliche Personengruppen hingezogen werden können. Und deshalb wird es darum gehen, diese Fragen ernst zu nehmen, darüber zu diskutieren und ernsthafte Angebote zu machen, wie wir gemeinsam unsere Stadt weiterentwickeln können und wie wir es schaffen können, auch Fragen von Logistik, Kundenerreichbarkeit und so weiter und so
fort. Auch für behinderte Menschen, das ist ja auch mal wieder die Sorge, dass sie nicht in die Stadt kommen.
Ja. Aber ich habe das ja immer deutlich gemacht, gerade diese veränderte Innenstadt. Wir wollen die Zugänge zu den Parkhäusern erhalten, wir wollen den ÖPNV stärken in der Stadt. Wir wollen das Thema Radverkehr stärken und auch Menschen mit Behinderungen sollen daran teilhaben, gerade an der Thematik Mobilität.
Der Leerstand verstärkt sich ja gerade eher in der Innenstadt. Jetzt steht das nicht nur das Karstadt-Gebäude leer, sondern auch Galeria Kaufhof hat verkündet, zum Jahresende zu räumen. Was schlagen Sie vor? Was haben Sie für Ideen? Wer kann reinkommen und wann? Gibt es da schon Ideen?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte, als ich zu Beginn meiner Amtszeit oder noch im Wahlkampf gesagt hatte, ich möchte die autofreie Innenstadt, ich möchte einen Innenstadtdialog anstoßen, war ich mir schon dessen bewusst, dass schon allein deshalb notwendig ist, weil die Innenstadt vor großen Herausforderungen steht. Dass es jetzt so dramatisch wird, insbesondere nach der Corona-Pandemie, hätte ich mir nicht gedacht und auch ehrlich gesagt nicht gewünscht. Deshalb ist es goldrichtig, dass wir diesen Innenstadtdialog angestoßen haben. Dass er jetzt im vollen Gange ist. Wir haben über den Jahreswechsel hindurch sogenannte Quartierswerkstätten veranstaltet, haben mit der Wirtschaft vor Ort, mit Kultur, mit sozialen Einrichtungen, also allen Akteurinnen und Akteuren vor Ort diskutiert, uns die Quartiere einmal angeguckt und geschaut, was sind Potenziale, was sind Probleme, was sind Möglichkeiten der Verbesserung. Und da setzen wir an. Wir werden in diesem Sommer ein Innenstadtkonzept vorstellen, wo auch das Thema Mobilität eine Rolle spielt, aber eben nicht nur, weil es mehrdimensional ist und nicht nur monothematisch.
Wann wird das sein?
Also Ziel ist es im Sommer, dem Rat ein entsprechendes Konzept dann zur politischen Diskussion vorzulegen. Wir sind gerade in dem Prozess, dass eben die Quartierswerkstätten getagt haben, gearbeitet haben, also in Workshops jetzt die Ergebnisse zusammengetragen werden. Und das Ganze wird von unserer Fachverwaltung jetzt ausgewertet, zusammengefügt. Und wir wollen, wie gesagt, damit dann dem Rat eine Diskussionsgrundlage liefern. Und ich glaube, dass damit sehr, sehr wichtige Impulse, sehr spannende Impulse für unsere Innenstadt ausgehen werden.
Und sind weitere Experimentierräume geplant, eine Fortsetzung?
Also die Experimentierräume waren ja vor allem deshalb da, dass wir einfach mal Dinge nicht nur auf Hochglanzfotos von Architekturbüros mal so haben, sondern wirklich mal erlebbar haben im Alltag, in den Räumen, die Menschen nutzen tagtäglich, die sie kennen und dort einfach ein ganz anderes Erlebnis einfach haben. Und das hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Und wir haben da gesehen, was sind Stärken, was sind Schwächen, was kann man besser machen. Ja. Und das ist ein typisches Experiment, also wo man einfach Dinge mal macht. Jetzt geht es aus meiner Sicht darum, Dinge auch wieder auszuprobieren, auch mal zu gucken, aber wir wollen es verstetigen. Jetzt geht es nicht mehr darum, kurzfristige Experimente zu machen, sondern wir wollen Areale in unserer Stadt sehr kurzfristig und nachhaltig weiterentwickeln. Und wie gesagt, wir werden im Sommer dazu auch die ersten Vorschläge vorlegen.
Okay. Vielleicht können Sie mir trotzdem verraten schon mal, wie können wir neue Aufenthaltsräume schaffen für Bürger und Bürgerinnen? Also was man immer wieder hört, ist ja vor allem, es gibt nach wie vor die Brennpunkte am Hauptbahnhof, Raschplatz, Steintor oder auch am Weiße Kreuzplatz, wo es viele Sorgen der Bevölkerung gibt, weil man sich einfach nicht mehr wohlfühlt aufgrund von Drogenkonsum oder ähnliches. Das ist ja eine ganz konkrete Thematik, die auch sehr aktuell ist. Gibt es dafür schon Konzepte?
Also ich will vielleicht zwei Ebenen mal nennen. Ja. Also einmal sozusagen eine positive Ebene, wo aus meiner Sicht viel Potenzial schlummert und noch nicht gehoben wurde. Wir haben das auch im Experimentierraum gesehen, das sogenannte Kulturdreieck, also rund um die Oper, Schauspielhaus, Kunstverein. Und wir haben da die Möglichkeit aus meiner Sicht, wenn wir die Häuser und die Akteurinnen vor Ort es schaffen, auf die Straße zu gehen, auf diese Plätze zu gehen, insbesondere die Oper, dann belebt das diesen Raum, wertet ihn auf. Und das wäre etwas, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das insgesamt, dieses gesamte Areal extrem positiv verändern wird. Gleichzeitig haben wir, also das ist sozusagen die Potenzialebene.
Das ist direkt Innenstadtkernzentrum
das
sozusagen,
ja. Das ist super zentral, sehr deutlich für viele Menschen, irgendwie auch ein Raum, wo sie häufig durchgehen, aber wo einfach wahnsinnig viel Potenzial mit kleinen Kniffen, kleinen Eingriffen einfach viel Potenzial gehoben werden kann. Auf der anderen Seite haben wir Räume, wo ganz unterschiedliche Nutzungsgruppen, Nutzerinnengruppen unterwegs sind, also auch Menschen, die Drogen konsumieren, Prostitution. Ja. Das führt zu Reibung, das führt zu Konflikten. Man muss sich eines aber klar machen, in einer Großstadt wie Hannover wird das immer im gewissen Maße einfach präsent sein, in einer Innenstadt wie Hannover. Wir sind hier an einem zentralen logistischen Ort, also viele Menschen, die von A nach B unterwegs sind, stranden teilweise auch hier in Hannover an unserem Hauptbahnhof. Wir sind sozusagen die Achse Warschau-Amsterdam, also auch eine internationale Verkehrsachse. Und wir sind darüber hinaus auch einfach gut eine Großstadt, wie gesagt, wo so etwas auch immer stattfinden wird. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Stadt, und diese Aufgabe und Herausforderung nehmen wir an, Menschen auch ein echtes Angebot zu machen. Also, dass sie Obdachlosigkeit überwinden, dass sie diesen Drogenkonsum überwinden. Und gerade die Räume, die Sie angesprochen haben, rund um den Hauptbahnhof, hinterm Hauptbahnhof, auch die werden wir angehen. Die Deutsche Bahn hat ja vor, auch dort bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der Gleise vorzunehmen. Auch wir wollen den Raschplatz uns noch einmal anschauen, bis hin zum Andreas-Hermes-Platz. Wir haben ja auch bei den Experimentierräumen bewusst ja auch mit der Raschplatz-Hochstraße auch mal einen Fokus gesetzt, genau in diese Ecke. Und aus meiner Sicht ist es absolut sinnvoll, auch das Ganze als eine Achse zu denken, von der Innenstadt, vom Köpke bis auf die Listermeile. Und da merkt man, das bricht so ein Stück weit da am Raschplatz. Und wie kriegt man da so einen Brückenschlag hin? Ja. Also wie kriegt man da so eine Verbindung hin? Das wird die spannende Frage. Das werden wir mit unseren Stadtplanern und Stadtplanern entwickeln.
Also es gibt noch keine Antworten. Problemlösungsstrategien.
Also ich habe schon ein paar Ideen, was man machen kann, aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir da in einen Diskurs treten. Also ich glaube, auch da wäre mehr Grün ein gutes Angebot, mehr Verbindungsflächen, also weniger Verkehrssituationen dort. Ich glaube, dann lässt sich da auch tatsächlich die Attraktivität steigern. Aber ganz entscheidend wird sein, und da stehe ich auch zu, wir werden die Menschen dort nicht verdrängen. Mir geht es nicht darum, Menschen einfach nur aus dem Blickwinkel zu haben, sodass sie vielleicht nur woanders sozusagen dann in neue Konflikte geraten, sondern wir wollen den Menschen auch dort, die in sozialen Schwierigkeiten sind, in schwierigen Lebenslagen, ob durch Drogen, Obdachlosigkeit, Prostitution oder was auch immer, ein echtes Angebot machen, sie versuchen zu erreichen, sodass sie dort rauskommen aus dieser schwierigen Lage und in ein besseres Leben und zum Beispiel raus aus der Obdachlosigkeit.
Also durch vermehrte sozialpädagogische Angebote oder Suchtberatung oder ähnliches, was sind denn da? Also
es gibt ja dort schon zahlreiche Angebote, die eben auch gut funktionieren, also deshalb sind die Menschen ja auch dort, also das ist auch ein Anziehungspunkt zum Beispiel, da wird es ja eine Veränderung geben, gerade beim Mackie beispielsweise. Genau. Es wird dort aber auch insgesamt zu baulichen Veränderungen ja noch kommen müssen, auch aus meiner Sicht, weil dort sind gerade auch so ein paar Angstecken, wenn ich mit Menschen spreche, sagen die auch, das sind so Angsträume, da bewege ich mich nicht gerne, ich kann das auch nachvollziehen. Und ich glaube, da auch mit Licht, mit anderen Möglichkeiten zu arbeiten, wird da einiges aufwerten.
Mir ist nochmal aufgefallen, dass um die Kröpke-Uhr herum, also auch in diesem Kernzentrum unserer Stadt, kaum Aufenthaltsmöglichkeiten oder Sitzmöglichkeiten sind. Wird da nochmal neu gedacht oder geplant? Also mir fällt das immer wieder auf, dass wenig Ruhezonen in der Innenstadt existieren.
Also es ist tatsächlich so, dass die Innenstadt das Leben pulsiert dort. Das ist auch erstmal schön, das ist mehr oder weniger Zweck auch der Innenstadt. Gleichzeitig, das ist richtig, braucht es aus meiner Sicht auch ein paar Verweilräume, Ruheräume, auch wo Menschen vielleicht nicht konsumieren, aber sich trotzdem gerne aufhalten möchten. Und das zu schaffen, wird eben auch Teil des Innenstadtdialogs sein. Das ist Thema auch dort in einigen Quartierswerkstätten gewesen, sehr intensiv auch beleuchtet worden. Ich glaube auch mit sehr guten Ideen. Gerade aber am Kröpke würde ich das eher nicht sehen, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein Verkehrsknotenpunkt, wenn man so will. Also gerade für die Fußgängerinnen und Fußgänger auch ein Treffpunkt. Man trifft sich dort, zieht dann weiter sozusagen an der Kröpke-Uhr. Und von daher, also das würde vielleicht da die Verkehre eher behindern, wenn man da sozusagen das mit Bänken zustellt, so sage ich mal. Aber ich glaube, es ist wichtig und deshalb ist die Frage auch sehr, sehr richtig. Wir brauchen in der Innenstadt auch Räume, wo Menschen einfach gerne die Plätze nutzen und dort sind, dort vielleicht auch mit ihren Kindern einfach auf dem Spielplatz sind, also dass die Kinder dort spielen oder einfach nur auf der Bank das schöne Wetter genießen. Also insofern, solche Räume muss es in der Stadt geben und die werden wir in dem Innenstadtdialog eben auch entwickeln.
Das 365-Euro-Ticket ist noch nicht genehmigt, die Zukunft noch ungewiss. Ja, wie können wir denn die Bürger trotzdem motivieren, auf den ÖPNV umzusteigen? Gibt es da konkrete Ideen und Konzepte?
Also für die ÖPNV ist ja vor allem die Region zuständig. Ja, wir sind auch mit einem sehr, sehr guten Austausch. Allerdings habe ich natürlich auch ein hohes Interesse, dass wir mehr Menschen in den ÖPNV bekommen. Insofern gibt es auch einen Schulterschluss und auch von unserer Seite größtmögliche Unterstützung. Ich glaube, dass das auch eine Preisfrage ist. Also es sind verschiedene Dimensionen, die die Attraktivität ausmachen. Also das Thema preisliche Gestaltung. Gleichzeitig glaube ich aber, es bringt eben auch nichts, wenn man für einen Euro nicht von A nach B kommt, sondern irgendwo strandet. Also gerade wenn man sich die Umlandskommunen anschaut, da wo der ÖPNV vielleicht noch nicht so alle Menschen erreicht. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Region insbesondere die Sprint-Angebote, also diese On-Demand, diese Ruftaxi-Angebote ausbaut. Ich glaube, dass das ein echtes Erfolgsmodell auch ist und viele Menschen erreicht. Das ist genau diese Beantwortung der Frage nach der letzten Meile. Also wie komme ich von der Haltestelle noch die letzten Meter sozusagen überbrückt zu meiner Haustür? Und das ist das häufig auch das Kriterium, entscheide ich mich für das Auto, für den ÖPNV, da nochmal ein echtes Argument zu liefern. Und gleichzeitig sind wir mit der Region zusammen daran, zu gucken, dass wir Park-and-Ride, Bike-and-Ride-Angebote erweitern, also Menschen dazu animieren zu sagen, lass das Auto da stehen und komm mit dem ÖPNV in die Stadt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man eben Infrastrukturmaßnahmen auch ausbaut. Und man sollte auch darauf achten, dass gerade bei den Investitionen eben auch genug Mittel vorhanden sind, um solche Investitionen auch tätigen zu können. Gleichzeitig muss man natürlich auch den Preis sich sicher immer wieder anschauen, aber Infrastruktur ist aus meiner Sicht die Priorität.
Verstehe. Ja, noch sind Ihre Kinder klein und nehmen nicht aktiv am Verkehrsleben teil, aber was wünschen Sie sich für die Innenstadt Hannovers, vielleicht mal so als Ausblick, wenn Sie einmal groß sind, wovon träumen Sie?
Also ich würde es ehrlich gesagt vom Nein. Meine Kinder sind sehr aktiv am Leben unterwegs. Also es ist auch häufig auch echt eine Herausforderung, die noch einzuholen, wenn sie mal weglaufen oder irgendwo unterwegs sind. Also klar, also auch sie nehmen in gewissem Maße an der Mobilität teil, aber eben anders wie Kinder. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit die Frage ist. Also wir müssen es schaffen, sichere Mobilität in der Stadt zu organisieren, sicher für Kinder, für ältere Menschen, also alle Generationen. Und das ist eben auch eine Frage der Planung. Also Erwachsene planen natürlich immer auch aus einem Erwachsenenblick, häufig jedenfalls. Und ich glaube, ganz unterschiedliche Nutzerinnengruppen auch, sich mal anzuschauen, wie nutzen eigentlich Kinder öffentlichen Raum? Wann ist öffentlicher Raum sicherer für Kinder? Nämlich, wenn er nicht mit einer Bordsteinkante und dann eben mit Autoverkehr sozusagen versehen ist. Und das heißt, solche Räume auch zu gestalten, wo Familien sich gerne aufhalten, wo ältere Menschen sich auch gerne aufhalten, wo einfach Menschen mit Behinderungen vielleicht auch gerne sind. Das sind Räume, die wir gestalten müssen. Auch das ist eine Frage eben auch von Mobilität, weil mobil ist irgendwie jeder und jeder, aber eben immer anders.
Hannover 2040, also die Vision ist erreicht, eine autofreie Innenstadt. Die Frage ist, wie klingt sie, wie riecht es und welches Bild sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge, wenn Sie daran denken?
Also ich glaube, die Innenstadt oder Stadt der Zukunft, gerade mit Blick auf die großen Herausforderungen Klima, Soziales, muss grüner werden, muss mit viel Wasser attraktiver werden. Ich glaube, unsere Stadt wird in Zukunft noch viel mehr Kinderlachen auch vertragen können. Das wäre schön. Sie wird sehr wuselig sein, aber auch mit Ruheoasen in der Innenstadt. Und ich glaube, das wäre ein schönes Bild, das Hannover auch wirklich attraktiv machen würde.
Also hören wir Wasser plätschern und das ist auch ein schönes Bild. Schöner Abschluss. Vielen Dank für das Interview.
Ja, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Das war Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider.